Herr, du bist unsere Zuflucht für und für, haben wir gehört. Und dazu passt auch das heutige Thema: Satan wütet, Jesus siegt. Das dürfen wir immer im Bewusstsein haben, wenn wir jetzt Folgendes hören, nämlich Offenbarung 12. Offenbarung Johannes 12. Und ein großes Zeichen erschien im Himmel: eine Frau mit der Sonne bekleidet und der Mond unter ihren Füßen und auf ihrem Haupt eine Krone mit 12 Sternen. Und sie war schwanger und schrie in Wehen und Schmerzen der Geburt. Und es erschien ein anderes Zeichen im Himmel: siehe, ein großer feuerroter Drache, der hatte 7 Köpfe und 10 Hörner und auf seinen Köpfen 7 Kronen. Und sein Schwanz zog den dritten Teil der Sterne des Himmels nach sich und warf sie auf die Erde. Und der Drache stand vor der Frau, die gebären sollte, um ihr Kind zu verschlingen, wenn sie geboren hätte. Und sie gebar einen Sohn, einen männlichen, der alle Heidenvölker mit eisernem Stab weiden wird. Und ihr Kind wurde entrückt zu Gott und seinem Thron. Und die Frau floh in die Wüste, wo sie einen von Gott bereiteten Ort hat, damit man sie dort 1260 Tage lang ernähre. Und es entstand ein Kampf im Himmel. Michael und seine Engel kämpften gegen den Drachen, und der Drache und seine Engel kämpften, aber sie siegten nicht, und ihre Stätte wurde nicht mehr im Himmel gefunden. Und so wurde der große Drache niedergeworfen, die alte Schlange, genannt der Teufel und der Satan, der den ganzen Erdkreis verführt. Er wurde auf die Erde hinabgeworfen, und seine Engel wurden mit ihm hinabgeworfen. Und ich hörte eine laute Stimme im Himmel sagen: nun ist gekommen das Heil und die Macht und das Reich unseres Gottes und die Herrschaft seines Gesalbten. Denn hinabgestürzt wurde der Verkläger unserer Brüder, der sie vor unserem Gott verklagte Tag und Nacht. Und sie haben ihn überwunden um des Blutes des Lammes und um des Wortes ihres Zeugnisses willen und haben ihr Leben nicht geliebt bis in den Tod. Darum seid fröhlich, ihr Himmel, und die ihr darin wohnt. Wehe denen, die auf der Erde wohnen und auf dem Meer, denn der Teufel ist zu euch hinabgekommen und hat einen großen Zorn, da er weiß, dass er nur wenig Zeit hat. Und als der Drache sah, dass er auf die Erde geworfen war, verfolgte er die Frau, die den Knaben geboren hatte. Und es wurden der Frau 2 Flügel des großen Adlers gegeben, damit sie in die Wüste fliegen kann an ihren Ort, wo sie ernährt wird eine Zeit und 2 Zeiten und eine halbe Zeit, fern von dem Angesicht der Schlange. Und die Schlange schleuderte aus ihrem Maul der Frau Wasser nach wie einen Strom, damit sie von dem Strom fortgerissen würde. Und die Erde half der Frau, und die Erde tat ihren Mund auf und verschlang den Strom, den der Drache aus seinem Maul geschleudert hatte. Und der Drache wurde zornig über die Frau und ging hin, um Krieg zu führen mit den übrigen von ihrem Samen, welche die Gebote Gottes befolgen und das Zeugnis Jesu Christi haben. Und ich stellte mich auf den Sand des Meeres. Lieber Herr, öffne nun unser Herzen, dein Wort recht zu verstehen. Amen. Amen. Satan wütet, Jesus siegt. Wir haben es vielleicht verstanden, worum es hier geht, nämlich um den Kampf zwischen Satan und dem Messias, dem Gesalbten, Jesus Christus. Er ist der Sohn der Frau. Bevor ich auf die Einzelheiten eingehe, möchte ich kurz sagen, in Offenbarung 12 und 13 lernen wir kennen die satanische Dreieinigkeit, die satanische Trinität. So wie Gott der Vater ist, so ist der Drache, der Satan, der Vater des antichristlichen Sohnes, des Antichristen nämlich, des satanischen Sohnes des Antichristen. Und der Antichrist ist praktisch das satanische Gegenbild zu Jesus Christus und der falsche Prophet das Gegenbild zum Heiligen Geist. So haben wir also Vater, Sohn, Heiliger Geist und auf der anderen Seite Satan, Antichrist und falscher Prophet. Wird in Offenbarung 13 dann auch genannt, das Tier aus dem Meer und das Tier von der Erde. Und der Drache eben, dieser satanische Geist, dieses Symbol für Satan selber. Nun, Jesus aber ist der Sieger. Das wollen wir auch bei all diesem Dunklen in Erinnerung behalten. Und das tröstet uns auch bei dem, was wir hier gehört haben. Wir sehen bereits im ersten Vers, dass der Sieg Gottes durchklingt in allem. Und zwar deshalb, weil es hier heißt, ein großes Zeichen erschien im Himmel. Gott bringt das große Zeichen. Und dann über den Drachen heißt es nur noch ein anderes Zeichen. Der Drache ahmt Gott nach, aber es ist kein großes Zeichen. Es ist nur ein anderes Zeichen. Nicht so bedeutend. Ja, unbedeutend im Vergleich zu der Herrschaft Gottes. Es ist aber auch ein Zeichen. Und der Apostel Johannes hat auf Patmos diese Zeichen geschaut. Was für ein Zeichen ist das nun? Es ist eine Frau mit der Sonne begleitet und der Mond unter ihren Füßen und auf ihrem Haupt eine Krone mit 12 Sternen. Über diese Frau wurde schon viel herumgerätselt. Wer ist diese Frau? Es gibt hauptsächlich 3 Deutungen: Israel, Maria oder die Gemeinde. Und nun möchte ich euch überraschen mit der Aussage, ich denke, dass alle 3 Deutungen zusammenhängen und auseinander hervorgehen. Nämlich zunächst ist die Frau Israel, sie bringt den Messias zur Welt, das Heil kommt von den Juden. Dann ist es auch Maria als Tochter Israels, die den Messias nun auch buchstäblich zur Welt bringt. Und schließlich die Gemeinde, die zusammengesetzt aus Juden und Heidenchristen nach Epheser 2, die dann auch blutig verfolgt wird von diesem Drachen. Israel zunächst. In der Heilsgeschichte sehen wir, wie Israel, dieses Volk Gottes im Alten Bund, immer wieder blutig verfolgt wurde. Es waren die Assyrer, es waren die Babylonier, auch die Perser und dann die Griechen und die Römer. Immer wieder wurde dieses kleine Volk bedrängt, zerstreut über alle Länder. Dann Maria ist ja die Tochter Israels. Aus ihren Ländern, aus ihr ist der Messias geboren worden. Und die Gemeinde dann als das neue Israel, die Gemeinde, die eben nicht nur sich aus Heidenchristen, sondern auch aus den Judenchristen zusammensetzt. Es ist der Zaun der Feindschaft abgebrochen zwischen den Heidennationen und Israel, sondern in Christus sind sie eins geworden und werden auch zusammen verfolgt bis ans Ende. Diese Symbole, die hier genannt sind, Sonne, Mond und 12 Sterne, die Sonne drückt aus die Herrlichkeit dieses ersten Bildes, das Johannes schaut, diese Frau mit der Sonne begleitet, strahlendes Licht, kommt direkt von Gott. Dann der Mond, das weist hin auch auf den Neumond, der zum Beispiel in 1. Chronik 23, Vers 31 erwähnt ist. 1. Chronik 23, Vers 31 lesen wir: Auch haben sie dem Herrn alle Brandopfer zu opfern, an den Sabbaten, Neumonden und Festen in der erforderlichen Zahl und nach der Vorschrift beständig vor dem Herrn. Die Neumonde haben gerade beim alttestamentlichen Opferdienst immer wieder eine Bedeutung neben den Sabbaten und anderen Tagen. Der Mond symbolisiert somit auch Israel und vor allem auch die 12 Sterne, die für die 12 Stämme Israels stehen. Und alle 3 Symbole zusammen erscheinen an einer interessanten Stelle, nämlich in 1. Mose 37, Vers 9 bis 11. Wenn wir das einmal aufschlagen, 1. Mose 37, 9 bis 11. Da geht es ja um den Traum oder die Träume, die Josef hatte, dass sich alle vor ihm neigen werden, einmal, was sich ja dann auch erfüllt hat in Ägypten, als er zum zweitmächtigsten Mann nach Pharao aufgestiegen ist, werden sich alle vor ihm neigen, gerade auch die, die ihn dorthin haben verschleppen lassen, nämlich seine Brüder. Und nun heißt es hier in 1. Mose 37, 9 bis 11, er hatte aber noch einen anderen Traum, den erzählte er seinen Brüdern auch und sprach: Seht, ich habe wieder geträumt und siehe, die Sonne und der Mond und 11 Sterne beugten sich vor mir nieder. Als er aber das seinem Vater, das war ja Jakob, und seinen Brüdern erzählte, tadelte ihn sein Vater und sprach zu ihm: Was ist das für ein Traum, den du geträumt hast? Soll etwa ich, Klammer auf die Sonne, Klammer zu, und deine Mutter, also Rahel, Klammer auf der Mond, Klammer zu, und deine Brüder, die 11 anderen Sterne außer Josef, kommen und uns vor dir bis zur Erde niederbeugen. Und seine Brüder waren eifersüchtig auf ihn, sein Vater aber bewahrte das Wort im Gedächtnis. Da haben wir genau diese Symbole im alten Bund, Sonne, Mond und Sterne, ganz im Zusammenhang mit Israel. Jakob heißt ja auch Israel. Also ganz klar, diese Frau ist zunächst einmal ein Symbol für Israel. So stellen wir uns auch hier die Frage, halten wir zu Israel, sind wir bewusst, dass das Heil von den Juden kommt, in Jesus Christus, nicht in einem gesonderten Heilsweg ohne Jesus, aber in Jesus Christus, dem Messias Israels. In ihm allein haben wir Heil, Frieden und Erlösung. Dann heißt es in Vers 2, diese Frau war schwanger und schrie in Wehen und Schmerzen der Geburt. Israel gebiert durch Maria den Messias. Israel selber hatte Geburtsschmerzen durch die vielen Verfolgungen, Judenverfolgungen, Pogrome. Und das ging ja auch bis in unsere Zeit und geht auch noch weiter. Wenn wir an den nationalsozialistischen Holocaust denken, an die Verfolgung in Sowjetrussland und vielen anderen Ländern, wo die Juden sehr schlimm behandelt wurden, bis hin zur Ermordung. Aber auch die Geburtsschmerzen sicherlich bei der historischen Maria, der Mutter Jesu. Sie hat auch Schmerzen gehabt wie jede andere Frau bei der Geburt. Das ist hier auch deutlich. Und deshalb ist die katholische Lehre von der unbefleckten Empfängnis Marias biblisch nicht haltbar. Es ist ein interessanter Widerspruch, dass die katholische Kirche behauptet, das sei hier Maria. Nicht ganz zu Unrecht. Aber es ist nicht die katholische Maria, die hier beschrieben ist. Denn die katholische Maria, da wird behauptet, die sei sündlos empfangen worden. Und wenn sie sündlos empfangen wäre, könnte sie keine Schmerzen bei der Geburt haben, da ja die Geburtsschmerzen nach 1. Mose 3 eine Folge des Sündenfalls sind. Versteht ihr? Also die katholische Kirche widerspricht sich in gewissem Sinn hier selber und will und kann das nicht erkennen. Und das heißt auch ganz klar in der Bibel, alle sind in Sünden empfangen. Psalm 51. Es ist keiner, der gerecht ist. Nicht einer. Römer 3. Und so weiter. Und es heißt da nicht, es ist keiner, der gerecht ist, außer Maria, sondern keiner. Der einzige Gerechte ist Jesus Christus, durch den wir die Gerechtigkeit und Versöhnung und Erlösung erlangen. Also Israel gebiert durch Maria den Messias, durch die biblische Maria, nicht durch eine verfälschte Himmelskönigin oder ähnliches. Es ist übrigens interessant, dass die Europäische Union diese 12 Sterne als Symbol genommen hat. Und das hängt auch zusammen, wie man annimmt, mit einer Vision, die ein katholischer Begründer der Europa-Idee hatte, wo ihm dieses Bild vor Augen stand und er dachte, das sollten wir nehmen für Europa. Aber wir werden noch sehen, dass Europa in Wirklichkeit eine antichristliche Rolle spielt, dass hier das Biblische nachgeäfft wird, verfälscht wird in das Bild des Drachen. Das ist das Verführerische bei dem, dass auch biblische Symbole genommen werden, 12 Sterne, und verfälscht werden ins Antichristliche, in einen anderen satanischen Zusammenhang gestellt werden und damit nicht mehr die biblische Bedeutung, die gute biblische Bedeutung haben. Welchen Propheten haben eure Väter nicht verfolgt, sagt Jesus zu Israel selber. Auch hier sehen wir, die Echten in Israel wurden selbst vom Israel nach dem Fleische verfolgt. Und da bildet sich bereits im Alten Bund der Unterschied zwischen dem Israel nach dem Fleisch und nach dem Geist heraus. Der Überrest, der geht über in das Israel nach dem Geist, in die Gemeinde. Aber das Israel nach dem Fleisch, da gibt es immer wieder viel Versagen und man hat selbst die Propheten verfolgt und Jesus, den Messias, getötet. Das Gleichnis von den Weingärtnern in Matthäus 21, Vers 33 bis 46 bringt das ganz deutlich zum Ausdruck. Das kann ich jetzt nur andeuten. So stellen sich auch in Bezug auf Vers 2 für uns die Fragen, sind wir dankbar für die Schmerzen, die Israel auf sich genommen hat, das ist das geistliche Israel, um den Messias hervorzubringen? Sicher auch das leibliche, ja, er ist ja Jude von Geburt her, Jesus, aber gleichzeitig der Sohn Gottes, gemäß Römer 1, nach dem Fleische aus Israel, aber nach dem Geiste von Gott geboren, der Messias. Die Schmerzen, die Israel auf sich genommen hat, sind wir dafür dankbar. Und für die Schmerzen, die Maria auf sich genommen hat, auch zu unserem Heil. Es war keine schmerzlose Geburt, weil Maria auch nicht ohne Sünde empfangen war. Und jetzt kommt das andere Zeichen, Vers 3, der Drache. Es erschien ein anderes Zeichen im Himmel, siehe, ein großer feuerroter Drache, der hatte 7 Köpfe und 10 Hörner und aus seinen Köpfen 7 Kronen. Der Drache ist Satan. Diese Größe zeigt seine Macht, dass er große Macht hat, aber er ist nicht allmächtig wie Gott. Er ist nur groß, aber nicht allmächtig. Und feuerrot, das bedeutet Blut, Mord, Grausamkeit, Zähne, die Gläubigen zerreißen werden. Gott wird es eine Zeit lang zulassen. Das heißt aber zum Trost für uns später immer wieder, es wurde ihm gegeben. Von wem wurde ihm diese Macht gegeben? Von Gott. Bei allem behält Gott, der Herr, die Macht über alles, auch über Satan. Er geht nur an der Leine Gottes, nur soweit Gott es zulässt, so wie bei Hiob. Du darfst ihm alles nehmen, aber sein Leben taste nicht an, hat damals der Herr geboten, dem Satan. Nun, dieser Drache besitzt 7 Köpfe. Diese Zahl 7 ist ja an sich die Zahl Gottes, fällt uns das auf? Aber hier, es wird alles nachgeäfft. Er versucht, Gott nachzuahmen, sich zu tarnen, indem er 7 Köpfe hat, nicht 6. Das kommt erst später mit der 6, wo es dann immer mehr sich enttarnt. Aber zunächst einmal diese 7 Köpfe, die Vollzahl, und der Kopf bedeutet Weisheit. Also eine vollkommene Weisheit wird vorgetäuscht. Er ahmt Gott nach. Und diese 7 Köpfe, die hängen auch zusammen mit den 7 Bergen und 7 Königen, die in der Parallelstelle Offenbarung 17, 9 bis 11 dann vorkommen. Ich lese diese Stelle noch vor, weil die wichtig ist zum Verständnis. Offenbarung 17, 9 bis 11, hier ist der Verstand nötig, der Weisheit hat. Die 7 Köpfe, hier wird es nämlich nochmal erklärt, sind 7 Berge, auf denen die Frau sitzt, nämlich die Hure Babylon. Und es sind 7 Könige, 5 sind gefallen und der eine ist da, der andere ist noch nicht gekommen und wenn er kommt, muss er für eine kurze Zeit bleiben. Und das Tier, das war und nicht ist, ist auch selbst der 8. und es ist einer von den 7 und es läuft ins Verderben. Sehr geheimnisvoll und doch nicht unverständlich. Zunächst einmal sehen wir, dass Gott durch sein Wort auslegt. Man muss nur die Parallelstellen auch berücksichtigen. Die 7 Köpfe sind 7 Berge, heißt es zunächst. Und es war damals in der Zeit des Apostels Johannes im 1. Jahrhundert eindeutig 7 Berge, das bedeutet Rom. Die Stadt mit den 7 Bergen. Das heißt, diese antichristliche Herrschaft hängt zusammen mit Rom, in welcher Weise auch immer. Mit dem Römischen Reich. Und deshalb ist es nicht spekulativ, sondern biblisch sehr eindeutig, dass das antichristliche Reich mit Rom und mit Europa doch einen engen Zusammenhang haben wird. Wir wissen ja, ich habe ein Buch geschrieben über Europa, das wiedererstehende Römische Reich, dass in Europa die römischen Verträge geschlossen wurden, dass auch die Europaverfassung unterzeichnet wurde in Rom auf dem Kapitol und dass die römische Kirche viel antichristliche es in die Christenheit hineingebracht hat, was nicht in der Bibel steht, das kann ich jetzt hier nur andeuten. Also wir wissen, dass da viel Verführung damit verbunden ist. Allein schon die Papstherrschaft, in der sich in gewisser Weise die Kaiserverehrung des Römischen Reiches fortsetzt, dass ein Mann praktisch die Stelle Christi einnimmt und behauptet, er sei Nachfolger des Apostels Petrus, wobei es ganz klar ist, dass die Apostel keine Nachfolger hatten, historisch gesehen auch und so weiter. Nun, also Rom als Zusammenballung antichristlicher Macht, 7 Berge. Nun aber heißt es, sehr geheimnisvoll, es sind auch 7 Könige, nicht nur 7 Berge. Es gibt manchmal verschiedene Erfüllungen auch von einem Bild. 5 sind gefallen, der eine ist da, der andere noch nicht gekommen. Wenn er kommt, muss er für eine kurze Zeit bleiben. Ich persönlich verstehe das so, dass das verschiedene Reiche symbolisiert, die bereits gewesen sind, und auch sind und noch kommen werden. Und wenn man einmal die großen Weltreiche auflistet, kommt man tatsächlich auf diese Zahl. Das erste Reich, historisch auch das älteste, das ägyptische Großreich der Pharaonen. Das zweite Reich ist das assyrische Weltreich gewesen. Das dritte Reich, das babylonische Weltreich. Das vierte Reich, das medo-persische Weltreich. Das fünfte Reich, ist Griechenland. Und die sind alle untergegangen zur Zeit, als die Johannes-Offenbarung geoffenbart wurde. 5 sind gefallen. Ja, diese 5 waren in der Zeit bereits gefallen, diese großen Weltreiche. Und dann heißt es, der eine ist da. Das römische Weltreich bestand damals. Der andere ist noch nicht gekommen. Das wird dann, das 6. Reich ist das römische und das 7. Reich, das wird dann das antichristliche sein. Das ist noch nicht gekommen. Und dann heißt aber wenn er kommt, dieser 7. König, muss er für eine kurze Zeit bleiben. Das heißt, die Zeit des Antichristen ist begrenzt. Wir wissen ja 42 Monate, 1260 Tage oder 3,5 Zeiten bzw. 3,5 Jahre. Und weil diese Zeitangaben in verschiedenen Zeitmesswerten gegeben werden und ausdrücklich in Jahren, Monaten und Tagen. Deshalb gehe ich davon aus, dass diese Zahlen wörtlich zu nehmen sind, weil es ja 3 Zeitmaße sind. Und wenn die Bibel etwas so betont mit Tagen, Monaten und Jahren, ist immer der gleiche Zeitraum, dann ist es eindeutig, dass es wörtlich zu nehmen ist, diese Stelle dann. Eine kurze Zeit also auch hier, dieser Antichrist. Und das Tier, das war und nicht ist, ist auch selbst der 8. Und es ist einer von den 7 und es läuft ins Verderben. Ich verstehe das so, dass der Antichrist eben das neu errichtete römische Reich bauen wird, beziehungsweise neu errichten wird. Und dass er sich an seine Spitze setzt. Nochmals, die Reiche sind Ägypten, Assyrien, Babylon, Medo-Persien, Griechenland. 5 sind gefallen. Das 6. ist da, Rom, und wird wieder auferstehen. So heißt es auch in Offenbarung 17 und Offenbarung 13. Und das wird das Reich des Antichristen sein. Nun steht aber hier noch, das ist die chronologische Zeitangabe, was schon in der Vergangenheit liegt, bis in die Zukunft. Nun heißt es aber auch hier, weiter, 10 Hörner, 7 Köpfe und 10 Hörner, muss man unterscheiden, liebe Geschwister. Die 10 Hörner, die werden auch in Offenbarung 17 dann entschlüsselt, und zwar in Vers 12, gleich anschließend nach den 7 Häuptern. Die 10 Hörner, die du gesehen hast, sind 10 Könige, die noch kein Reich empfangen haben. Das heißt, die kommen in der Zukunft. Ein zukünftiges weltweites Reich, symbolisiert durch 10 Hörner. Aber sie erlangen Macht wie Könige für eine Stunde zusammen mit dem Tier. Das heißt, diese Könige, so heißt es in Offenbarung 17, weitergeben ihre Macht dem Tier. Sie sind eines Sinnes. Es gibt da noch ein paar Einzelheiten, auf die gehe ich jetzt nicht ein. Das nochmal 3 Fallen und so weiter. Und dann wird das Tier unumschränkt herrschen. Das verstehe ich so, dass das, diese 10 Hörner, 10 Machtzentren symbolisieren. Das Horn bedeutet immer Macht, auch bei den Tieren. Mich hat kürzlich eine Kuh in einem Zoo gestoßen, da habe ich heute noch blaue Flecken. Ja, so. Muss man aufpassen, nicht zu nahe kommen. Die Hörner sind mächtig, gefährlich. Und diese Hörner symbolisieren also Machtzentren. Und so sehe ich persönlich, das ist meine Deutung, dass sich wahrscheinlich 10 Staatenblöcke herausbilden. Ja, weltweit gesehen, denn nach Offenbarung 13 wird der Antichrist eine weltweite Herrschaft ausüben, nicht nur in Europa, aber Europa als Zentrum. Aber 10 Blöcke, die EU dürfte einer sein, dann vielleicht die OPEC-Staaten, die Contadora-Staaten, die zentralafrikanischen Staaten und so weiter. Also diese Blöcke haben wir ja heute im Prinzip schon, bilden sich heraus und alle auf Erden werden dieses Tier anbeten. Das heißt, diese Blöcke werden sich dann zusammenschließen zu einer Weltregierung. So die meines Erachtens klarste Erfüllung, die sich ja auch schon abzeichnet in der Politik, wenn man das beobachtet. Wir haben schon die UNO, Weltsicherheitsrat, Weltarmee, Weltpolizei, alles bildet sich ja schon heraus. Und zwecks besserer Kontrollierbarkeit wird die Welt in diese Staatenblöcke aufgeteilt. Das ist dann überschaubare Teilblöcke sind. Hier stellt sich uns die Frage zu Vers 3. Lassen wir uns von Satans Macht blenden oder durchschauen wir den Betrug seines äußeren Glanzes? Nun Vers 4. Sein Schwanz zog den dritten Teil der Sterne des Himmels nach sich und warf sie auf der Erde. Diese Sterne in der Symbolik bedeuten Engel. Ja, muss man einfach wissen. Diese Sterne sind Engel, das heißt, es ist ein Hinweis, dass Satan, Luzifer, dieser gefallene Engel, etwa ein Drittel der Engel mit sich gerissen hat. Die Mehrheit hat Gott die Treue gehalten, aber die Minderheit hat sich auf Seite Luzifers ziehen lassen. Dieser Engelfall Luzifers wird im Alten Testament bereits in zwei Stellen symbolisch angedeutet, und zwar in Jesaja 14, Verse 12 folgende. Hier wird der Fall des Königs von Babel beschrieben, aber darüber hinausgehend über diese historische Gestalt wird auch dieser schöne leuchtende Cherub Luzifer hier angedeutet. Das ist ganz auffallend, dass das nicht nur ein irdischer Herrscher sein kann. Wenn es nämlich dann heißt, in Jesaja 14 ab Vers 12, wie bist du vom Himmel herabgefallen, du Glanzstern, Sohn der Morgenröte? Wie bist du zu Boden geschmettert, du Überwältiger der Nationen? Und doch hattest du dir in deinem Herzen vorgenommen, ich will zum Himmel emporsteigen und meinen Thron über die Sterne Gottes erhöhen. Das heißt, über die Engel Gottes erhöhen. Und mich niederlassen auf dem Versammlungsberg im äußersten Norden. Ich will emporfahren auf Wolkenhöhen, dem Allerhöchsten mich gleich machen. Das ist genau das, was in 1. Mose 3 beschrieben wird von der Schlange, die Verführung. Ihr werdet sein wie Gott. Ja, das wollte auch der König von Babel. Und vielleicht noch deutlicher in Hesekiel 28, ab Vers 1, der König von Tyrus. Ich kann jetzt das nicht ganze Kapitel lesen, ich lese jetzt ab Vers 13, wo es dann plötzlich heißt, und das geht jetzt weit über einen irdischen König hinaus, was da steht. Hesekiel 28, Vers 13 folgende, in Eden, im Garten Gottes warst du. Ja, genau, die Schlange war ja dort. Mit allerlei Edelsteinen warst du bedeckt, mit Sardis, Topas, Diamant, Chrysolit, Onyx, Jaspis, Saphir, Karfunkel, Smaragd und mit Gold. Deine kunstvoll hergestellten Tamburine und Flöten waren bei dir, am Tag deiner Erschaffung wurden sie bereitet. Und jetzt kommt's, du warst ein gesalbter, schützender Cherub, eine Engelgestalt am Thron Gottes sogar. Ja, ich hatte dich dazu eingesetzt, du warst auf dem heiligen Berg Gottes und du wandeltest mitten unter den feurigen Steinen. Du warst vollkommen in deinen Wegen vom Tag deiner Erschaffung an, bis Sünde in dir gefunden wurde. Durch deine vielen Handelsgeschäfte ist dein Inneres mit Frevel erfüllt worden und du hast gesündigt. Darum habe ich dich von dem Berg Gottes verstoßen und dich, du schützender Cherub, aus der Mitte der feurigen Steine vertilgt. Satan hinabgestoßen und ein Drittel der Engel hat er mit sich gerissen. Sein Schwanz zog den dritten Teil der Sterne nach sich und warf sie auf die Erde. Und wir wissen in Epheser 6, dass Satan mit seinen Dämonen im Luftraum dieser Erde wirkt und Menschen verführt. Wir spüren das auch in unserer Gesellschaft, wie viel Gottlosigkeit, wie viel Okkultismus, Unzucht, Verführung hier herrschen, gerade auch in der Endzeit, wo Satan weiß, dass er wenig Zeit hat. Wir kommen gleich noch dazu. Und der Drache stand vor der Frau, die gebären sollte, um ihr Kind zu verschlingen, wenn sie geboren hätte. Das ist sein Ziel. Die Geburt des Messias kann er nicht verhindern, aber er will ihn sofort töten lassen, wenn er da ist. Denn er weiß, das ist der Same nach 1. Mose 3, der der Schlange den Kopf zertritt. Der Nachkomme der Frau, der Nachkomme Evas, der einzige Sündlose, der Sohn Gottes, der bewahrt ist vor der Erbsünde. Er allein kann der Schlange den Kopf zertreten. Und er weiß genau, wenn nun Israel und die Tochter Israels Maria den Messias hervorbringen, dann muss er sofort da sein, um diesen Messias auszurotten. Und das hat er versucht. Wodurch zunächst? Der Kindermord des Herodes, der uns am Anfang des Matthäus-Evangeliums beschrieben wird. Ich glaube Matthäus, ja. Aber Gott hat gesorgt für seinen Sohn, hat dem Josef den Traum geschenkt, die Offenbarung, flieh nach Ägypten, bringt das Kind in Sicherheit, bringt euch in Sicherheit. Und sie gebar einen Sohn, einen männlichen, der alle Heidenvölker mit eisernem Stab weiden wird. Das ist wunderbar. Sie gebar den Sohn, das ist der Messias. Der Herrscher. In Psalm 2, Vers 6 bis 9 ist das ausführlicher beschrieben. Auch die Verse möchte ich kurz lesen. Psalm 2, Vers 6 bis 9. Da kommt auch das mit dem eisernen Stab vor. Ich habe meinen König eingesetzt auf Zion, meinem heiligen Berg. Ich will den Ratschluss des Herrn verkünden. Er hat zu mir gesagt, du bist mein Sohn, heute habe ich dich gezeugt. Erbitte von mir, so will ich dir die Heidenvölker zum Erbe geben und die Enden der Erde zu deinem Eigentum. Du sollst sie mit eisernem Zepter zerschmettern, wie Töpfergeschirr sie zerschmeißen. Da kommt dieses, was nun zitiert wird in der Offenbarung. Er wird mit eisernem Stabe regieren. Da wird er nicht mehr als das milde Gottes langkommen, sondern als der Sieger, als der Herrscher. Das Lamm, das in Offenbarung 4 und 5 der Einzige ist, der das Siegel öffnen kann. Er ist zugleich der Löwe von Juda, der überwunden hat durch sein Blut. Und nach Philipper 2 werden sich einmal alle Knie vor ihm beugen müssen, im Himmel, auf Erden und unter der Erde. Auch die, die nicht ihre Knie beugen wollten. Sie werden sie beugen müssen, aber dann wird es zu spät sein, um gerettet zu werden. Dann wartet auf die, die den Herrn abgelehnt haben, die Verdammnis. Sind wir bereit, wenn der Herr kommt, und freuen wir uns auf ihn? Gott, der Vater, hat seinen Sohn bewahrt. Der Drache will das Kind verschlingen. Aber das Kind wurde entrückt zu Gott und seinem Thron, lesen wir in Vers 5 auch, im zweiten Teil. Es wurde entrückt zu Gott. Das ist die Himmelfahrt Jesu. Satan wollte ja nicht nur durch Herodes ihn verschlingen, sondern immer wieder wurde der Herr abgelehnt, verfolgt, musste in sich entlegene Gegenden zurückziehen. Aber solange seine Stunde nicht gekommen war, ist er nicht nach Jerusalem dann gegangen und hat dort gepredigt. Das hat er in der letzten Woche dann getan. Und da haben sie ihn dann auch durch den Verräter Judas gefangen. Aber nur, weil der Herr es zugelassen hat. Er hat sich dem gefügt, weil er weiß, es ist zu unserer Erlösung. Deshalb ist er den Kreuzesweg gegangen. Und dann hat aber Gott ihn zu sich genommen. Er sitzt nun zur Rechten des Vaters. Und nun, wer ist nun die Frau in Vers 6? Ist das immer noch Israel? Ich denke, es ist die Gemeinde nach Epheser 2, zusammengesetzt aus Juden und Heidenchristen. Nachdem der Herr auf Erden war, der Messias, hat er ja seine Gemeinde gesammelt aus Juden und Heidenchristen. Er ist zuerst gekommen zu den verlorenen Kindern des Hauses Israel. Aber dann auch durch den Heidenmissionar Paulus und andere, nachdem Israel auch teilweise, großenteils verstockt war, ist das Heil zu den Heidennationen getragen worden. Und so ist nun die gesamte Gemeinde in Bedrängnis, immer wieder gewesen in der Geschichte der Gemeinde Jesu und musste auch immer wieder fliehen. Aber am Ende wird diese Verfolgung zunehmen. Und nun heißt es hier, man muss schon genau lesen, die Frau, also die Gemeinde aus Juden und Heidenchristen, floh in die Wüste, wo sie einen von Gott bereiteten Ort hat, damit man sie dort 1260 Tage lang ernähre. Es heißt hier, das Kind wurde entrückt zu Gott. Es heißt aber nicht, die Frau wurde entrückt zu Gott, sondern sie floh in die Wüste. Also zumindest an dieser Stelle steht nach meiner Meinung nichts über die Entrückung, sondern es wird hier der Gemeinde ein irdischer Zufluchtsort bereitet. Steht hier nichts, dass sie in den Himmel sich zuflüchtet, sondern in die Wüste. Man kann ja nicht die Wüste einfach durch Himmel ersetzen, sondern muss einfach das auch so stehen lassen, wie es da ist. Ich weiß, es gibt hier unterschiedliche Auslegungen und Ansichten, aber ich sehe hier, dass Wüste steht und nicht Himmel und dass die Frau hier hinflieht. Und nun sehen wir, dass es Christenverfolgungen gab in allen Jahrhunderten. Und weil Satan den Christus nicht mehr fangen kann und fassen kann, deshalb verfolgt er die Christen. Und deshalb ist eine interessante Stelle in Apostelgeschichte 9, als Saulus gegen die Gemeinde schnaubt und sie verfolgt über Jerusalem hinaus, dass ihm der erhöhte Herr Jesus Christus erscheint und fragt, Saul, warum verfolgst du mich? Er fragt nicht meine Gemeinde, er fragt mich. In den Christen verfolgen die Feinde Gottes Christus selber. Christus wohnt in uns. Das ist auch ein Beweis, ja. In den Gläubigen wohnt der Herr, in den wiedergeborenen Christen. Saul, Saul, warum verfolgst du mich? Sagt der erhöhte Christus. Aber Gott hat einen Zufluchtsort geschaffen. Nicht immer sind Christen mit dem Leben davon gekommen. Es gibt viele Märtyrer und Blutzeugen, aber das ewige Leben kann Satan uns nicht rauben, auch wenn wir unseren Leib hier opfern müssen, um des Evangeliums willen. Das ewige Leben, die ewige Wohnung ist für uns bereitet. Vertrauen auch wir dem Herrn, dass er uns in Verfolgungszeiten durchtragen kann und durchtragen wird. Und nun Vers 7 und 8, ich muss nur etwas kürzer mich fassen, weiß. Vers 7 und 8, praktisch ein Szenenwechsel. Es geht von der Erde wieder ganz hinauf zum Himmel. Was geschieht im Himmel? Wir sehen, dass da auch unsichtbare Dinge geschehen, die für unsere Augen nicht erkennbar sind. Es entstand ein Kampf im Himmel. Michael und seine Engel kämpften gegen den Drachen und der Drache und seine Engel kämpften, aber sie siegten nicht. Nämlich der Drache und seine Engel siegten nicht. Wer ist Michael? Es ist, in Judas wird er auch bezeichnet, der Erzengel Michael. Ein Engelfürst. Da gibt es auch genaue Ordnungen bei den Engeln. Gott ist ein Gott nicht der Unordnung, sondern des Friedens. Auch in diesem Bereich. Und Michael kämpft gegen Luzifer, diesen anderen gefallenen Cherub. Michael hat Gott der Treue gehalten, Luzifer ist gefallen. Aber Luzifer hat keine Chance gegen Michael, weil Christus den Sieg bereitet hat. Ohne den Sieg Christi könnte Michael auch nichts ausrichten. Ja, aber weil Jesus Christus der Sieger ist, wird Michael diesen Kampf gewinnen. Der Herr kämpft nicht selber direkt jetzt gegen die gefallenen Engel. Das ist, denke ich, eine Sache, die dann diese Engel ausfechten, also Michael. Das ist auch ein Geheimnis Gottes. Ja, wir können da nicht weiter spekulieren, aber so wie es hier steht. Michael gegen Luzifer. Und dann heißt es hier, aber sie siegte nicht und ihre Stätte wurde nicht mehr im Himmel gefunden. In Hiob 1 hat Satan noch Zutritt zu Gottes Thron. Das wird am Ende nicht mehr so sein. Und zwar werden diese Engel vollends dann auf die Erde geworfen. Der Sieg ist durch Jesus geschaffen. Er hat Satans Macht gebrochen. Deshalb siegt Michael und Luzifer und seine Engel haben nicht mehr Zugang zum Thron Gottes. Aber sie wüten umso mehr in der Endzeit auf der Erde. Ja, es gibt auch hier eine sehr wichtige Stelle in Lukas 10, Vers 18, als der Herr die Jünger ausgesandt hat und sie sehen, dass ihnen die Dämonen untertan sind. Da sagt der Herr in Lukas 10, Vers 18, müssen wir mit uns lesen. Da sprach er zu ihnen, ich sah den Satan wie einen Blitz vom Himmel fallen. Der Herr hat den Jüngern Vollmacht gegeben, auch über Dämonen, und sah Satan wie einen Blitz vom Himmel fallen. Als Jesus gekommen ist, ist das bereits geschehen, aber am Kreuz wurde der Sieg Jesu dann wirklich vollendet. Satan kann den Messias nicht besiegen. Am Kreuz wurde der Schlange der Kopf zertreten, aber dieser Fall, den hat der Herr schon gesehen, vielleicht auch vorausgesehen durch seinen Kreuzestod dann, dass der Schlange der Kopf zertreten ist. Und er ist nun auf die Erde hinabgeworfen. Freuen auch wir uns, dass Satans Macht gebrochen ist? Sind wir in der Endzeit besonders wachsam, weil wir wissen, dass er jetzt auf Erden wütet? Nun, der Vers 9. So wurde der große Drache niedergeworfen, die alte Schlange, genannt der Teufel und der Satan, der den ganzen Erdkreis verführt. Er wurde auf die Erde hinabgeworfen und seine Engel wurden mit ihm hinabgeworfen. Das haben wir schon gehört. Aber interessant ist hier, dass die Namen Satans aufgezählt werden. So komplett wie hier in der Offenbarung wird er sonst fast nirgends entlarvt, demaskiert. Er ist der große Drache, ein verschlingendes Ungeheuer mit Feuer, Tod und Blut. Er ist die alte Schlange nach 1. Mose 3, die listig ist, die mit Lügen den Menschen auch in das Verderben hineinreißen will. Er ist der Diabolos, der Teufel, der Durcheinanderbringer und Verwirrer, auch manchmal in Gemeinden, wo er auch Leute einschleusen kann, die einen anderen Geist haben, die Verwirrung stiften, die Geschwister auseinanderreißen. Wir haben das selber schon erlebt in manchen Situationen, in verschiedenen Gemeinden. Und da gehört dann die Geisterunterscheidung dazu, um diesem Verwirrspiel ein Ende zu machen. Ganz wichtig. Er ist auch Satanas, das heißt auf Deutsch Feind oder Verkläger. Und das ist das besonders Heimtückische. Er verführt zunächst den Menschen und was tut er dann? Er tritt dann vor den Thron Gottes und klagt den gleichen Menschen an. Guck mal, wie der gefallen ist. Dabei hat er selber ihn verführt. Ja? Der Feind, indem er zu Fall bringt, und dann der Verkläger, indem er da noch eins draufsetzt und sagt, guck mal Gott, der hat versagt. Und er verführt den ganzen Erdkreis. Wörtlich heißt es die Eukumene, die ganze bewohnte Erde. Das wird auch deutlich in Offenbarung 13. Die ganze Erde sah verwundert dem Tier nach, heißt es in Vers 3. Und dann nachher lesen wir, es wurde ihm gegeben, Krieg zu führen mit den Heiligen und sie zu überwinden. Und es wurde ihm Macht gegeben über jeden Volksstamm und jede Sprache und jede Nation. Und alle, die auf der Erde wohnen, werden es anbeten, deren Namen nicht geschrieben stehen im Buch des Lebens des Lammes, das geschlachtet worden ist von Grundlegung der Welt an. Auch hier sehen wir, dass Jesus stärker ist. Wer im Lebensbuch des Lammes steht, wird nicht den Antichristen anbeten und den Drachen. Aber der Erdkreis, die Ökumene, wird verführt. Da sehen wir auch, dass der Begriff Ökumene in der Bibel meist einen negativen Klang hat. Es ist dieses weltweite sich zusammenballen, wo der Mensch sich selber auf den Thron setzt, verführt durch Satan, auch was die Vereinigung der Religionen angeht, alle Unterschiede immer mehr beseitigt und so tut, als sei alles der gleiche Gott. Ob Jude, Moslem, Hottentot verehren all den gleichen Gott, so hieß es mal. Jude, Christ und Hottentot. Jude, Christ, sicherlich, ja. Aber dann gibt es noch Moslem, Hindu, Buddhist und Hottentotten. Das waren ja diese animistischen Naturreligionen. Das ist Verführung. Es gibt nur einen wahren Gott, der sich in der Heiligen Schrift, der Bibel, in Jesus Christus geoffenbart hat. Die Frage stellt sich auch uns, wissen wir um die Tücke und List Satans und sind wir wachsam im Gebet? Tragen wir die geistliche Waffenrüstung nach Epheser 6?